Diese Zwischenzeit, in der wir leben, die ist gekennzeichnet durch einem schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt erleben wir immer wieder, dass das, was wir tun, keine reine Fantasie ist. Dass es keine Krücke ist, wie es die großen Religionskritiker immer wieder gesagt haben, dass wir etwas projizieren. Schon jetzt erleben wir, wie Gott in unser Leben immer wieder eingreift. Wie wir bei ihm das bekommen, was uns kein Mensch geben kann. Ja, bis dahin das Wunder geschehen. Schon jetzt. Aber noch nicht in der ganzen Fülle. Noch nicht in Perfektion. Noch nicht so, dass wir sagen, jetzt ist der Himmel auf Erden. Der wird nämlich erstmal nicht so schnell kommen. Wir leben nach dem Sündenfall. Wir leben in einer Zeit, in der nicht alles perfekt sein kann. Das geht gar nicht. Weil wir in einer Welt leben, in der nach dem Sündenfall die Sünde einfach da ist. Die Sünde als das, was uns von Gott trennt. Das, was nicht göttlich ist. Und wir erleben diese Zwischenzeit genauso, wie es ein junger Mann erlebt hat vor knapp 2000 Jahren. Er gehörte zur ersten Generation der Christen sozusagen. Und er selber war einer, der diese Zwischenzeit erlebt hat als eine Zeit voller Rivalen. In den letzten Wochen hatten wir diese Rivalen auch. Die Angst, die Zweifel, Herausforderung, unerfüllte Wünsche, Worte, die gut sein können, aber die uns auch verletzen. Und er erlebte diese Zwischenzeit mit seinem Rivalen, das war die Furcht. Und dieser junge Mann heißt Timotheus. Und Timotheus hatte einen Lehrer, einen Mentor, der war Paulus. Paulus, der große Völkermissionar, der erst Christen verfolgt hat und dann zu einem glühenden Anhänger von Jesus wurde. Paulus war sein Mentor. Und er wusste, dass Timotheus mit Furcht zu kämpfen hat. Und so schrieb er in seinem zweiten Brief an ihn einen Vers, den ich liebe. Er sagte ihm, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber wie kommt Paulus da drauf? Wie kommt Paulus da drauf, das ihm so schreiben zu können? Ist es nicht genau das, wo Menschen heute auch sagen, ihr Christen, wie könnt ihr das glauben? Ist es nicht alles Einbildung? Ist es nicht ein Hirngespinst? Nur drei Verse weiter schreibt Paulus das, was heute unsere Botschaft an Karfreitag ist. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Diese Botschaft ist so tief, so weit, so besonders, als ob Paulus sagen will, schau her, Gott hat den größten Feind, den grausamsten Feind des Menschen, den Tod, zerstört, so wie es im Urtext heißt, vernichtet. Und dieser Gott ist dir näher, als du glaubst. Dieser Gott liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Dieser Gott kann mehr, als du denkst, nämlich alles. Dieser Gott gibt deiner ruhelosen und rastlosen Seele ein Zuhause und Frieden. Dieser Gott ist der Grund und das Ziel deines Daseins und deiner Existenz. Und der Ursprung dieses Ganzen ist der Moment, den Tod zerstört hat. Karfreitag, Golgatha. Und Paulus benennt diese beiden unfassbaren Dimensionen, das Leben und unvergängliches Wesen. Was macht Leben aus? Leben ist Beziehung. Schon in den ersten Sätzen der Bibel lesen wir, wie Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Gott weiß, Leben ist dann besonders wertvoll und lebenswert, wenn es von Beziehungen geprägt ist, zu unseren Mitmenschen, zu unseren Freunden, zu unserer Familie. In den seltensten Fällen sagen wir, oh, wir haben das Leben jetzt ergriffen und das Leben ist so lebenswert, wenn wir es in dem Materiellen suchen. Das Problem ist, diese Dinge gaukeln uns das vor. Hast du dein Haus gebaut, ist dein Leben gut, hast du ein neues Auto, ist echt geil, hast du ein neues Smartphone, mein Trigger, dann ist alles gut. Ja, die Dinge sind auch gut. Und wir meinen manchmal, weil wir Menschen sind und mit den Sinnen leben, wenn wir es sehen, wenn wir es greifen, wenn wir es anfassen können, das erfüllt unser Leben. Für den Moment tut es das sicher auch. Kennt ihr diesen Moment, wenn ein neues Smartphone kommt und du die Packung aufmachst? Gut, kennt ihr den Moment, wo du die Plätzchendose aufmachst? Also, ich will da nicht zu schwarz-weiß malen. Es gibt viele Dinge, die sind auch gut für unser Leben und die sind wichtig und erfreuen uns. Aber wirklich lebenswert und lebensvoll ist unser Leben durch Beziehungen. Und jetzt ist das Verrückte und ich versuche euch in diese Faszination mit hineinzunehmen, vor allem dich, wenn du jetzt schon seit 100 Jahren Christ bist. Es ist nicht nur die Beziehung zu deinen Mitmenschen, sondern die Beziehung zum Schöpfer dieses Universums. Der Schöpfer dieses Universums möchte eine Beziehung mit jedem einzelnen Menschen. Er sagt nicht, hey komm, die Menschen sind wie Ameisen, die Planeten sind wie Murmeln, ich spiele jetzt ein bisschen. Der Schöpfer dieses Universums möchte eine Beziehung zu jedem Menschen. Gestern Abend haben wir einen besonderen Gottesdienst gefeiert, das Abendmahl in Stühlingen in der Kirche, wie ein Sedermahl. Und mir ist an diesem Abend nochmal deutlich geworden, was Gott doch ein Gott der Geschichte ist. Wie er mit seinem Volk eine Geschichte hat seit Jahrtausenden. Und wir sehen immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Wir sehen Gott jetzt momentan, wir beten ihn jetzt an. Ja klar, wann denn sonst? Natürlich, aber wir sehen nur den Ausschnitt. Aber Leute, Gott ist viel größer. Gott hat eine Geschichte mit der Menschheit. Man nennt das Menschheitsgeschichte. Seit es den Menschen gibt, hat Gott eine Geschichte mit dem Menschen. Wir sehen nur unseren Teil heute. Wir sehen nur unseren europäischen, unseren deutschen, unseren alemannischen, was weiß ich was, unseren Wutachtal, Wutöschingen, dein Platz. Das sehen wir, aber Gott ist viel größer. Und dieser Gott sagt, ich möchte mit Menschen eine Beziehung leben. Und wie ist das möglich? Wenn wir in den ersten Teil der Bibel schauen, dann ist das meistens dort passiert, wo die Menschen geopfert haben. Dort ist es rituell abgelaufen, durch Kulte. Wenn wir in dem ersten Teil der Bibel das lesen, wird es sehr genau beschrieben, wie die Menschen im Tempel, davor in der Stiftshütte, wie die Menschen Gott opfern mussten und dadurch die Nähe zu diesem Gott suchten. Und nur ganz ausgewählte Personen hatten eine, wenn man ihre Geschichte liest, enge Beziehung zu Gott. Nimmt 10 Gebote von Gott empfängt, auf dem Berg mit Gott sogar redet. Jakob, der mit Gott sogar kämpft. Abraham, haben wir vorhin im Video auch gesehen, mit dem Gott seine ganz eigene Geschichte hat. Und er das Wunder einer späten Geburt erlebt. Also nicht er, sondern seine Frau, aber es ist halt ihr Kind. Oder Elia, zu dem Gott im Stillen redet. Ganz einzelne Menschen hatten diese enge Beziehung zu Gott. Und wenn wir in den zweiten Teil der Bibel schauen, in die ersten 4 Bücher, dort wird berichtet, was Jesus getan hat, was wir von Jesus wissen, wissen wir aus diesen ersten 4 Büchern. Und auch dort, wenn wir sie mal aufmerksam lesen, ist unverhältnismäßig oft davon die Rede, dass die Menschen zu Jesus kommen und mit Jesus ihr Wunder erleben. Und dieser Gott des Universums, der Vater Gott, der kommt verhältnismäßig sehr, sehr selten vor in den Evangelien. Klar, die Leute hatten ja Jesus. Sie konnten ihn anfassen, sie konnten mit ihm reden, sie haben die Wunder erlebt. Aber alles ändert sich und es wird ein komplett anderer Ton in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Dort ist plötzlich von einem Gott die Rede, der eine Beziehung zu uns Menschen möchte. Ein Gott, der uns liebt. Ein Gott, mit dem wir eine Beziehung auch leben können. Und dazwischen steht das Kreuz. Die Apostelgeschichte und die Briefe sind nach dem Kreuz. Die Evangelien, bis auf ein paar Verse noch mit Auferstehung und Himmelfahrt, sind alle davor. Das Kreuz ändert alles fundamental. Zu der Zeit, als Jesus starb, gingen gläubige Menschen in den Tempel. Jesus selber war Jude. Und sie gingen in den Tempel, um dort Gott zu begegnen, um dort Gott zu opfern, um dort diesen rituellen Dingen nachzugehen. Sie glaubten sogar, Gott wohnt im Tempel, und zwar hinter diesem Vorhang. Nach jüdischem, strengem jüdischen Verständnis lebte Gott hinter diesem Vorhang. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester in diesen Bereich, in das Allerheiligste, um für das Volk Versöhnung zu erwirken. Ich hoffe, euer Gedächtnis reicht noch ein Jahr zurück. Erinnert euch, Mark hat letztes Jahr genial gepredigt über diesen Versöhnungstag. Und wir hatten hier einen hohen Priester. Heute sitzt in der letzten Reihe. Versteht ihr? Am Versöhnungstag konnte ein Mensch für das ganze Volk opfern und durfte hinter diesen Vorhang, sonst niemand, weil der Bereich war heilig, dort wohnte Gott. Und was war, als Jesus starb, berichten die Evangelien, wie der Vorhang im Tempel zerriss, wie der Weg frei wurde. Glaubt ihr, das ist Zufall? Glaubt ihr, da denkt sich einer was aus und sagt sich, hä, voll cool, wenn wir das jetzt dazu schreiben, dann wird ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und Jahrhunderte und Jahrtausende später die Leute sagen, hey, das ist damals passiert, voll cool. Gut, manche machen das so, manche lesen die Bibel so. Ich glaube aber, dass es kein Zufall war. Ich glaube, dass Gott in diesem Moment sagen wollte, schaut her, der Zugang ist frei. Durch das Kreuz ist der Zugang zu mir nun endlich frei und das Leben möglich. In dem Bibelvers, den ich eben gelesen habe, heißt es ja nicht, dass Jesus Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, sondern das Leben und unvergängliches Wesen. Und das bedeutet wirkliches Leben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir wirkliches Leben nur dann haben, wenn wir mit unserem Schöpfer leben und nicht ohne ihn. Und es ist möglich, durch dieses Kreuz, dass Menschen das Leben leben, was Gott für sie vorhergesehen hat. Und es ist möglich, dass Menschen diese Beziehung zu Gott leben, dass sie so eng wird, dass Paulus einmal folgenden Vers schreibt an die Gemeinde in Rom. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Können wir da eigentlich noch drüber staunen oder sind wir schon religiös so abgestumpft? Dass wir zum Schöpfer dieses Universums, zu dem, der einmal all die Schönheit um uns herum erfunden hat, Papa sagen dürfen. Das heißt aber übersetzt. Können wir darüber noch staunen und dankbar sein? Was für eine unglaubliche Geschichte. Einfach mal Ostern feiern, haben wir dieses Jahr gesagt. Ja, einfach mal zurück zu den Basics. Einfach mal darüber staunen, dankbar sein, dass es einen Gott gibt, der uns so sehr liebt, dass wir ihn Papa nennen dürfen. Und das ergibt Sinn, das ergibt dann Leben, das mehr ist als das, was wir sehen, mehr als das Alltägliche, mehr als das Diesseitige. Leben, das mehr ist, als dass es sich im Alltag erschöpft. Ein Leben, wo ich Papa sage zum Schöpfer dieses Universums, ich habe ein Problem, ich habe nur menschliche Worte, mehr habe ich nicht, um das gerade euch irgendwie verständlich zu machen, wie verrückt das eigentlich ist, dass wir zum Schöpfer allen Lebens Papa sagen dürfen. Und unser Leben wird neu und unverweslich. Das ist die zweite Dimension, die uns Karfreitag ermöglicht, von der Paulus schreibt. Die Verheißung unvergänglichen Wesens. Es ist die Frage der Menschheit von Beginn an. Was ist nach dem Tod? Nichts? Dunkel? Schwarz? Geht einfach so die Kerze aus? Der Letzte macht das Licht aus? Puh, weg. War es das? Darüber streiten sich Gelehrte und Philosophen seit Jahrtausenden, seit es den Menschen gibt. Aber ohne Leben nach dem Tod macht auch Leben vor dem Tod keinen Sinn. Die Bibel gibt uns da ein ganz deutliches Zeugnis. Jeder Mensch wird auferstehen. Es wird kein Licht, nicht deins, nicht meins, wird einfach ausgelöscht und fertig und verschwunden. Nein, jeder Mensch wird weiter existieren. Wir werden alle auferstehen. Und dann wird es zwei Möglichkeiten geben, die uns die Bibel skizziert. Die erste Möglichkeit ist, dass wir die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen. Ihr Lieben, ich freue mich so tierisch darauf. Weil in der Offenbarung heißt es einmal, dort wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz mehr, keine Träne mehr, kein Leid, keine Klage, kein Tod, nichts. Alles Schlechte ist weg, existiert nicht mehr, ist nicht einmal eine Option. Versteht ihr? Es ist unbeschreiblich. Wir nennen es Himmel. Und es gibt eine zweite Option, nämlich ohne Gott diese Ewigkeit zu verbringen. Ohne Schönheit, ohne Liebe, ohne Beziehung, ohne Leben. die Ewigkeit fristen zu müssen. Wir nennen das Hölle. Bei keinem Menschen geht das Licht einfach so aus. Bei keinem Menschen. Und wenn ich heute an Karfreitag, wann dann, will ich dich fragen, ob du dir dessen bewusst bist, wohin dein... Was ist, wenn du den morgigen Tag nicht mehr irdisch erlebst und in die andere Realität übergehst? Wo wirst du sie verbringen? Wo? Jesus starb an unserer Stelle. Wir hätten diesen Tod verdient. Weil im Römerbrief heißt es einmal, dass die Folge, der Lohn eigentlich, der Sünde, des Gott ist mir doch egal Seins, ist der Tod. Und Jesus hat es auf sich genommen, um uns davon zu befreien. Jetzt sehe ich viele von euch und kenne viele von euch ja und denke, meine Güte, ich sehe eure Gedanken, der erzählt mir ja auch nichts Neues. Dann will ich dir einfach mal entgegenbringen und sagen, wenn du schon lange Christ bist, ein alter Hase, ein alter Osterhase sozusagen und schon genau weißt, was sich hier so abspielt, dann sage ich nur, zeig mir dein Leben, also jetzt nicht nur mir, sondern auch anderen, zeig dein Leben und ich sage dir, wie sehr du wirklich mit einem unvergänglichen Wesen rechnest. Oder wie sehr dein Leben vom Irdischen bestimmt ist. Wie sehr du Sicherheiten in allem Irdischen suchst. Warum ist es dir so wichtig, was andere von dir denken? Also nicht, dass du jetzt wie der letzte Nerd rumlaufen sollst. Ja? Das meine ich jetzt damit wirklich nicht. Aber wie oft ist es uns so wichtig, was andere von uns denken? Wie oft kuschen wir, wenn wir gefragt werden, was unsere Hoffnung ist? Warum wir so strahlen? Ach nee, tun wir ja nicht. Haben wir ja vergessen, dass wir diese Hoffnung haben. Also versteht ihr? Ich will euch ein bisschen provozieren. Ich glaube, dieses unvergängliche Wesen, also damit ist kein Alien gemeint, sondern unser Wesen, unsere Existenz, dass sie unvergänglich ist, sollte unser Leben hier schon bestimmen. Und wenn es das gibt, dann müsste es doch unser Leben radikal hier verändern. Unseren Umgang mit unserer Zeit, mit unseren allen Ressourcen, Geld, mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen, mit dem, was uns tagtäglich anvertraut ist. Wenn wir es aus dem Licht der Ewigkeit sehen würden. Ganz ehrlich, ich fasse mich da in die eigene Nase. Wie oft sehe ich nur das, was mir vor den Füßen liegt, was heute halt dran ist. Anstatt, dass wir uns erfüllt auf den Weg machen, dass wir unvergänglich sind. Und wenn du an Jesus glaubst, sogar schon weißt, ey, der Himmel wartet auf mich. Ich will uns nicht dazu aufrufen, aus dieser Welt zu fliehen oder sie nur als schlecht zu sehen, überhaupt nicht. Aber wenn du sagst, ey, ich bin schon seit Jahrhunderten Christ, dann leb auch so. Dann leb so. Dann lass dein Licht leuchten und scheinen, dass andere den Weg auch finden. Nochmal, dieses unvergängliche Wesen bedeutet, dass jeder Mensch auferstehen wird. Die Frage ist, wozu? Himmel oder Hölle? Tut mir leid, wenn ich es heute ein bisschen krass sage. Aber das ist meine Überzeugung und mein Glaube, dass es diese Entscheidung geben wird, Himmel oder Hölle. Warte nicht zu lange, sonst ist es zu spät. In dem Vers, den Paulus Timotheus schreibt, wir lesen ihn nochmal, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Evangelium. Was ist das Evangelium? Das ist das Evangelium, dass da einer für uns stirbt, für uns leidet, wie wir es vorhin gesehen haben. Dass da einer ist, der sagt, meine Liebe ist so groß, diese ganze Opfergeschichte durch die Jahrhunderte hindurch, die hat nicht funktioniert. Die Menschen machen doch eh, was sie wollen. Es hat nicht funktioniert. Ich muss den letzten Weg gehen, jetzt lasse ich meinen Sohn sterben. Für wen eigentlich? Und das ist der erste Teil des Evangeliums, der guten Nachricht. Die Einladung gilt allen. Das ist unfassbar. Welche Einladung hier auf Erden gilt allen? Wenn du das nächste Mal Geburtstag feierst. Warum nicht alle einladen? Kleine Facebook-Party. Warum? Wir laden nicht alle ein. Ich ja auch nicht. Also, wieso laden wir nicht alle ein? Ne? Wieso nicht auch die Schwiegermutter? Sorry, dass die immer so herhalten muss, das ist echt gemein, aber dann wisst ihr, was ich meine. Versteht ihr? Wir tun das nicht. Wir laden nicht alle ein. Egal, ob es ein Geburtstag ist, ob es eine Hochzeit ist oder war, ob es ein berufliches Event ist, ob es einfach ein netter Abend ist. Wir suchen uns die Leute aus und das ist okay. Das sind unsere Freunde. Das macht unser Leben reich. Ich habe es vorhin gesagt, da leben wir Beziehungen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber unsere Einladung gilt nicht allen. Das Evangelium gilt allen. Und das, ihr Lieben, das ist der erste Teil des Evangeliums. Der zweite ist, dass die Zugangsberechtigung Gnade ist und nicht Leistung. Und das ist das Unglaubliche und das tut weh, das tut richtig weh. Es ist aber einzigartig, weil in keinem religiösen System dieser Welt gibt es das. Überall, in allen Religionen musst du Gott gefallen, du musst etwas leisten, du musst etwas erbringen. Du musst noch etwas tun, ob Gott dir dann gnädig ist, weißt du nicht. Aber dann musst du halt noch ein bisschen mehr pilgern, noch ein bisschen mehr meditieren, noch ein bisschen mehr fasten, noch ein Selbstmordattentat. Das Blöde ist, davon hast du nur eins. Und danach weißt du immer noch nicht, ist Gott dir gnädig oder nicht? Das ist das Entscheidende am Evangelium, es ist Gnade. Um den Schöpfer dieses Universums zu beeindrucken, kannst du genau eine Sache tun, nichts. Das ist Gnade. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir uns nicht an diese Leistungsabzeichen halten, sondern an die Gnade, weil wir sonst an einen Punkt kommen, irgendwann in unserem Leben, da verzweifeln wir an unserem Glauben und schmeißen unseren Glauben über Bord, weil wir dann nämlich auch nicht wissen, glaube ich genug oder nicht? Bringe ich genug oder nicht? Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass dort einer für mich stirbt, meine Schuld auf sich nimmt und mir diese Beziehung mit Gott ermöglicht. Es ist Gnade. So wie Paulus einem anderen Jungspund einmal schrieb in Titus 3, er, Gott, rettete uns nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Gnade. Das ist Gnade. Und es tut weh. Das tut saumäßig weh, weil es unser Denken komplett durchkreuzt. Schenk mal jemandem was zur Konfirmation, ohne was gegengeschenkt zu bekommen. Schenk mal deiner Frau einen Blumenstrauß, ohne einen dummen Kommentar zu bekommen. Was hast du jetzt schon wieder verbrochen? Ja, komm, ihr kennt es doch. Versteht ihr? Wir können heutzutage kaum etwas schenken, ohne dass irgendetwas entgegenkommt. Das geht nicht. Gnade ist aber genau das. Gnade ist, dass Gott sagt, ich gebe meinen Sohn für euch. Ich gebe ihn. Glaube einfach, vertraue. Und als ob Jesus wir ein Problem damit haben, was Gnade ist, lesen wir, bevor er stirbt, in Lukas 18, können wir es nachlesen. Lesen wir von zwei Menschen, einem Pharisäer, einem Frommen und einem Zöllner, also einem üblen Genossen. Beide gehen in den Tempel, um zu beten. Und der Pharisäer geht in den Tempel und betet, ich danke dir, Gott. Was für ein hochmütiges, er setzt selber ein, was ich jetzt sagen wollte. Er sagt, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen, wie die Ehebrecher, wie die Betrüger, wie die Räuber. Ich faste, ich bete. Ich gebe meinen Zehnten, meine Leistungsabzeichen. Und ich bin nicht so wie der Zöllner dort drüben. Und dafür dankt er Gott. Und dann schwenkt die Kamera auf diesen Zöllner. Der schlägt sich nur an die Brust als Zeichen seiner Reue und sagt nur einen Satz. Gott, sei mir Sünder gnädig. Er tut nichts anderes, als dass er aufs Lamm schaut. Er sagt, sei mir gnädig, ich kann nicht anders. Damals im Tempel wurden Lämmer geschlachtet als Opfertiere. Und Jesus wird als das Lamm deswegen verglichen. Wir würden es überhaupt nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen würden, dass unser Glaube aus dem Jüdischen herauskommt, aus der jüdischen Kultur, aus dem jüdischen Glauben, aus der jüdischen Religion, nenn es wie du willst. Wir würden unseren Glauben nie verstehen, wenn wir nicht verstehen, woher er kommt. Johannes bezeichnet Jesus einmal als das Lamm Gottes. Er sagt, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ob du Christ bist oder nicht, ob du dich so bezeichnest oder nicht, meine Bitte heute ist, schau aufs Lamm. Schau auf das Lamm, schau auf Jesus und schau auf ihn, wie er der größte Liebesbeweis Gottes ist. Der größte Liebesbeweis Gottes. Nicht, weil Gott das Kreuz braucht, sondern weil du es brauchst, weil ich es brauche. Wie groß muss seine Liebe sein? Wie groß muss sein Schmerz sein über jeden, der sagt, das ist mir echt egal? Oder ich kann es nicht glauben. Ich will es nicht glauben. Aber ich möchte dir eines heute Mittag, morgen wollte ich schon sagen, das ist die Macht der Gewohnheit, heute Mittag mitgeben. Es ist Gnade. Es ist nicht dein Verdienst. Und es passiert schnell, wenn wir so die christliche Karriere durchmachen, dass wir meinen, oh, was habe ich nicht schon alles geleistet? Du kannst mit nichts Gott beeindrucken, mit nichts, mit null. Es ist Gnade. Gnade und keine Leistung. Und auf der Rückseite der Karte, die ihr am Eingang bekommen habt, steht, wann ihr das für euch persönlich in Anspruch genommen habt. Wann war das, dass du erkannt hast, es ist Gnade? Vielleicht war es auch ein Zeitraum, ein Prozess, vielleicht ist es schon ein paar Jahre her, vielleicht Jahrzehnte. Dann vergewissere dich heute nochmal. Es ist der letzte Trost und Halt im Zweifel eines jeden Glaubenden, dass es Gnade ist, dass wir einmal die Ewigkeit mit Gott verbringen können und schon hier dieses neue Leben haben. Es ist Gnade. Dann vergewissere dich und schreib es auf. Vielleicht sagst du, es ist heute. Es ist heute. Am Karfreitag 2017. Dann bist du in dem Moment ein Teil der Familie Gottes geworden und kannst dir sicher sein, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringst. Dann trag es ein. Nimm den Zettel mit und häng ihn irgendwo an, wo du ihn siehst. Pier ihn dir ab. Was auch immer. Es ist Gnade. Unverdiente Gnade. Wenn wir auf Jesus schauen, auf das Lamm, dann sehen wir diese beiden Dimensionen. Wir sehen, wie er uns hier schon neues Leben schenkt. Wenn wir mit ihm leben, ist Christsein keine einmalige Sache. Und wir sehen die zweite Dimension, dieses unvergängliche Wesen. Die Frage, wo wir unsere Ewigkeit verbringen, die beantworten wir selber, je nachdem, wie wir zu dem stehen, was da am Kreuz passiert ist. Wenn du sagst, ja, Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir, dann wirst du die Ewigkeit auch mit ihm verbringen. Wenn du sagst, ich glaube dir nicht, dann wirst du sie nicht mit ihm verbringen. Es gibt eine Kontinuität unserer Gottesbeziehung. Wenn wir hier diese Beziehung mit Jesus leben, werden wir sie auch in der Ewigkeit leben. Wenn wir sie hier nicht leben, werden wir sie auch in der Ewigkeit nicht leben. Gott respektiert das, aber es tut ihm unendlich weh. Ich lade dich ein, dir darüber Gedanken zu machen. Auch was es für dich heißt, wenn du schon so ein alter Hase bist, im Umgang mit anderen, mit denen, die Jesus noch nicht kennen. Denn eines ist klar und eines wollen wir singen. Jeder Mensch braucht Erbarmen. Jeder Mensch. Lass uns das zusammen singen. Vielleicht kannst du in der Zeit auch denken, nachdenken und aufschreiben, wann bist du vom Verdienst zur Gnade gerutscht. Und wenn es heute war, dann schreib es auf. Und wenn es vor 10 Jahren war, schreib es auf und halt es dir immer wieder vor Augen.